SWR 2 Zeitgenossen.
Traumberuf Hundebesitzerin. Und wenn das nicht möglich ist, dann wenigstens Detektivin. Beides hat nicht geklappt, zumindest nicht als Hauptberuf. Stattdessen sind Sie, Anja Rützel, Journalistin, Buchautorin, Podcasterin und Träumerin. An welchen Traum der vergangenen Nächte erinnern Sie sich noch?
Ich muss leider sagen, die letzten Nächte, die waren eher ungut. Also ich habe in letzter Zeit ganz schlimme Anklageträume, wo verschiedene Leute aus meiner Vergangenheit auftauchen, also real existierende, die ich aber längst verdrängt habe, und sich quasi so über mich beugen im Traum und sagen, ich hätte ihr Leben verpfuscht. Ungut, leider. Meistens ist es lustiger.
Sie scheinen ja sehr plastisch zu träumen, ne? Und Sie können sich gut erinnern an Ihre Träume, das ist auch nicht selbstverständlich. Und Sie können das auch noch gut aufschreiben, dazu kommen wir dann gleich noch. Schlafen Sie trotzdem gut oder sind dann solche traumbedingt erlebnisreichen Nächte eher anstrengend?
Ich schlafe tatsächlich sehr gut. Und ich kann mich an die Träume tatsächlich ziemlich genau und detailreich auch erinnern, wenn ich sie sofort aufschreibe. Also wenn ich irgendwie denke, ach, ich gehe irgendwie, mach mir kurz einen Kaffee erst oder mach die Morgengassi-Runde mit dem Hund, dann ist es schon wieder weg. Deswegen habe ich so ein Notizbuch neben meinem Bett. Und dann, wenn es sich rentiert, dann schreibe ich das direkt auf.
Das ist ja wie dann in der Tradition der Surrealisten, ne? Die haben dann gemalt sozusagen ihre Träume.
Genau. Also das ist jetzt so der nächste Schritt. Dazu bin ich noch so ein bisschen zu faul und das wäre eigentlich so die nächste Stufe.
Gerade jetzt, also Ende April, ist dieses kleine Büchlein von Ihnen erschienen in dem sympathischen Subkultur Verlag, ein kleiner unabhängiger Verlag. Das Büchlein kostet 2 Euro, hat die typische Reklamgröße und trägt den Titel »Bei ihrer Rückkehr findet Inge Meisel nur noch ein paar Knöchelchen«. Zur Erinnerung, Inge Meisel war eine deutsche Schauspielerin, 2004 ist sie gestorben, bekannt geworden vor allem durch Mütter- und Großmütterrollen. Prominentes Personal kommt aber nicht in jedem ihrer Träume vor, oder?
Nee, aber in erschreckend vielen tatsächlich. Also manchmal kann ich das auch tatsächlich relativ plausibel herleiten. Also ich gucke ja berufsbedingt recht viel Schundfernsehen. Und dann manchmal, wenn ich quasi vorm Einschlafen gerade so eine Sendung geguckt habe und weiß, ich muss am nächsten Morgen noch einen Text dazu schreiben, ist es jetzt nicht so verwunderlich, wenn die dann irgendwie mich im Traum heimsuchen, diese Leute. Aber bei Inge Meisel war ich sehr erstaunt, wo die auf einmal herkam. Also ich habe als Kind schon wahnsinnig viel ferngeschaut und kannte sie daher in diesen ganzen klassischen Rollen. Aber ich habe jetzt schon lange nicht mehr an Inge Meisel gedacht gehabt, muss ich zugeben,
und
als dieser Traum aufpoppte.
Das heißt, Sie haben auch nach 2004, also als sie schon gestorben war, haben Sie so lebendig von ihr geträumt?
Ja, ja. Ich habe so richtig angefangen, die Träume zu sammeln. Ich glaube so seit vielleicht 4 Jahren oder 5 Jahren. Also noch relativ frisch tatsächlich. Aber warum? Keine Ahnung.
Na, vielleicht finden wir das noch raus. Also 50 echt von Ihnen geträumte Träume haben Sie veröffentlicht. Damit wir mal einen Eindruck davon bekommen, wie sich das so anhört, was da nachts bei Ihnen los ist, lese ich den Inge Meisel-Traum mal vor. Ist auch immer alles gar nicht so lang, die Texte. Inge Meisel fährt in den Urlaub und bittet einen Nachbarn, auf ihren zahmen Hauslöwen aufzupassen. Schon am zweiten Tag frisst der Löwe ihn auf. Bei ihrer Rückkehr findet Inge Meisel nur noch ein paar Knöchelchen, kann sich aber nicht mehr daran erinnern, welchen Nachbarn sie gebeten hat, auf das Tier aufzupassen. Bei diesem Traum waren Sie nur Zuschauerin, richtig? Da waren Sie nicht selber mit dabei sozusagen.
Genau, das sind eigentlich die entspannteren Träume für mich. Meistens bin ich in Interaktion mit diesen Leuten, also mal prominent oder tatsächlich Leute, die ich kenne oder irgendwie Leute, von denen ich gar nicht genau weiß, wer das sein soll. Und ab und an gibt's aber Träume, wo ich quasi in dieser Fernsehperspektive fast bin und nur so passiv zuschaue. Das ist dann natürlich entspannender.
Aber Sie träumen immer in bunt, oder? Oder auch manchmal in schwarz-weiß?
Also ich glaube tatsächlich eher in bunt, aber das könnte ich, also ich sehe weniger, wenn ich aufwache und erinnere mich an den Traum, sehe ich nicht direkt die Bilder vor mir, sondern ich habe mehr so diese Gewissheit des Inhalts, aber ich könnte jetzt, obwohl, nee, ich glaube, es ist bunt, ja.
Auffällig ist, wie Sie schon gesagt haben, dass viele Prominente vorkommen in Ihren Träumen, aber Sie haben eben auch Träume mit quasi weltlichem Personal auch aufgeschrieben. Auch ein Klassiker, den viele kennen. Sie haben geträumt, nochmal das Abitur schreiben zu müssen. Ich träume das auch regelmäßig. Haben Sie schon ein Muster für sich erkannt, in welchen Situationen solch ein Prüfungstraum sich nochmal ins Gehirn schleicht?
Nicht so richtig. Also ich habe tatsächlich jetzt erst seit kurzem angefangen, eigentlich erst so richtig, seit ich wusste, ich werde dieses Heftchen machen, dass ich so Systematiken aufschreibe. Also ich notiere mir, wenn es ein unguter Traum war, dann mache ich mir so ein Kreuzchen in den Kalender, um so ein bisschen zu gucken, ist es in Stresssituationen vielleicht oder so? Weil gerade dieser wiederkehrende Prüfungstraum, also so dieses ganz, wie Sie sagen, was man ja einfach so klassisch kennt, was jeder, glaube ich, schon mal geträumt hat. Ich habe noch leider zu wenig Data, um schon sagen zu können, ob das immer ist, wenn ich irgendwie spätabends erst was Schweres gegessen habe oder besonders gestresst bin oder so. Wäre aber tatsächlich mal interessant, weil es gibt so gewisse Muster, die halt immer wieder kommen, wo ich schon beim Träumen irgendwie denke, oh nein, nicht schon wieder. Das ist ja dann ganz lustig, wenn man dann so eine zweite Ebene auf einmal einzieht im Träumen, in der man weiß, dass man träumt, aber nichts machen kann.
Wo wir beim Thema Stress sind, es gibt ja auch so berufsbedingte Stressträume. Ich träume zum Beispiel regelmäßig tatsächlich, dass ich eine Live-Sendung moderieren muss und das Studio nicht finde oder dass irgendwie Tag der offenen Tür ist, die Wege sind verstopft mit Menschen und ich komme nicht durch und ich weiß, die Uhr tickt und ja, ich bin einfach gehetzt und gestresst. Was ist Ihr klassischer Berufsstresstraum? Auch eine Deadline oder worum geht's?
Ja, leider. Also ich bin so semi-gut mit Deadlines. Also eigentlich eine Katastrophe, glaube ich. Und deswegen ist der häufigste berufsbezogene Stresstraum ist bei mir wirklich dieses, ich hab's komplett vergessen, was in echt noch nie passiert ist. Also ich habe noch nie einen Artikel komplett vergessen. Aber der Traum ist so, ich hab's komplett vergessen und dann schaffe ich es nicht mehr, auch nicht auf den allerletzten Drücker noch was abzuliefern. Es ist, glaube ich, so ein bisschen ein Mahnmal für mich.
Träumen Sie eigentlich im Moment auch die Corona-Bedingungen mit? Also mir passiert das oft, dass ich im Traum mit mehreren Menschen zusammenstehe und dann merke, ups, wir tragen keine Masken, das ist jetzt eigentlich zu dicht. Also dass ich diese Ebene, wie Sie sagen, dass ich die so mitträume und das analysiere?
Lustigerweise tatsächlich noch nicht. Also ich bin noch nicht aktualisiert so im Traum auf die Gegebenheiten, obwohl mir das schon krass auffällt, wenn ich so Serien angucke. Oder so. Und ich habe jetzt gerade irgendwie so eine britische Polizeiserie angefangen und bin dann immer ganz unruhig, wenn da irgendwie vier Leute ohne Maske zusammen im Auto fahren, zu einem Einsatz oder so. Wo ich denke, es fühlt sich falsch an, es ist nicht okay, aber in meinen Träumen ist es noch nicht angekommen.
Wenn Sie Ihre Träume aufschreiben, wie viel ist dann der echte Traum und wie viel haben Sie literarisch nachbearbeitet?
Also in meinen Notizen und auch in den Büchlein ist es wirklich der entkernte Traum. Ich hatte kurz auch mal die Idee gehabt, das so ein bisschen auszuschmücken. Also gerade jetzt bei der Inge-Meisel-Sache wäre es ja zum Beispiel auch gar nicht mal so schwierig zu sagen, man macht wirklich, vielleicht ist keine Kurzgeschichte, vielleicht nicht so lang, aber eben doch ein bisschen länger und klöppelt da so ein bisschen was dran, was so hätte sein können, aber man weiß es nicht mehr so genau. Und habe mich dann aber so nicht dafür entschieden, das so zu machen. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal. Aber ich dachte, ich stelle die einfach so roh hin, damit es auch authentisch ist quasi. Deswegen habe ich es jetzt so ganz blank gelassen sozusagen.
Kommen wir jetzt nochmal zur Analyse. Sigmund Freud und seine Traumdeutung, die sind ja inzwischen weitestgehend widerlegt. Er war ja der Meinung, dass Träume unerfüllte Sehnsüchte aus Kindheitstagen widerspiegeln, gerne auch sexuelle Sehnsüchte. Das wäre jetzt mal interessant, was Freud zu ihrem Inge-Meisel-Löwentraum gesagt hätte.
Ja, also es wäre mir etwas unangenehm tatsächlich. Es ist mir ganz recht, dass es widerlegt ist inzwischen, muss ich sagen. Es sind so ein paar Sachen dabei, wo ich denke, naja.
Mittlerweile gilt die Auffassung, dass Menschen und auch nicht nur Menschen, ne? Also es gibt ja auch viele Säugetiere, die träumen, dass das so eine Art Sortiersystem des Gehirns ist. Also Gedanken ordnen, Ballast loswerden. Halten Sie das für plausibel?
Ja, also damit könnte ich auf jeden Fall was anfangen. Es gibt ja so verschiedene Techniken, wo man sagt, man entleert irgendwie am Abend nochmal sein Hirn, indem man alles, was einen so beschäftigt, nochmal kurz aufschreibt, damit man das nicht eben im Traum oder im Schlaf verarbeiten muss. Das habe ich jetzt aus Faulheit noch nicht ausprobiert, aber das glaube ich schon. Also damit kann ich zwar auch nicht alle Sachen, die ich träume, einordnen, aber doch so manches, dass ich einfach so gewisse Sachen, die ich für mich noch nicht ganz geklärt habe, wie ich die finde, dass ich die dann in so verschrullter Variante einfach im Traum nochmal durchgehe.
Erinnern Sie sich noch an so wiederkehrende Träume aus Ihrer Kindheit? Also ich selbst hatte als Kind einen wiederkehrenden Traum. Da bin ich im Traum in den Kofferraum vom Auto meines Opas gestiegen und dadurch in so einen ganz weißen, leeren Raum geraten. Das klingt so ein bisschen unheimlich, aber das war eigentlich so ein ganz schöner Traum, weil in diesem Raum dann so alles möglich war. Ich habe das immer ganz gerne geträumt. Hatten Sie das auch so als Kind, so wiederkehrende Träume?
Ja, ich hatte einen Fiebertraum, den ich fast immer geträumt habe, wenn ich krank war. Und zwar war das so ein hochindustrieller Traum eigentlich. Und zwar gerate ich da in so eine riesige Fabrik mit ganz großen Zahnrädern, die dann über so Blumen hinweg walzen und alles. Also es ist eigentlich ein bisschen wie in so einem sehr beklemmenden Kinderbuch, wo vor den Folgen der Industrialisierung gewarnt wird oder so. Ganz ungut. Und ich gerate dann da rein und werde so in Form gestanzt. Und das kam immer. Und da war mir als Kind schon, wenn das dann wieder wieder losging, schon bewusst, oh nein, jetzt kommt wieder das. Und da hatte ich auch Angst. Also da weiß ich noch, dass ich dann aufgewacht bin in der Nacht und war fix und fertig und habe erstmal geguckt, ob ich jetzt in der Fabrik bin oder doch in meinem Kinderzimmer.
Hat sich das dann verwachsen mit der Zeit?
Ja, irgendwann hat es aufgehört. Interessanterweise gab es vor, ich glaube, so 2 Jahren ein Soloalbum von einer Sängerin, die eigentlich sonst bei der Band Lockers in Love singt. Und da gab es ein Lied und das war quasi die Vertonung dieses Traums. Also wo es auch darum ging, der Körper ist eine heiße Maschine und so. Und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, das ist im Prinzip genau das, was ich als Kind immer geträumt habe als Lied. Das war ganz gruselig. Und dann waren die Bilder auf einmal wieder da und ich kann aber gar nicht sagen, wann das aufgehört hat. Vielleicht tatsächlich so mit Eintritt in die Pubertät. Ich glaube, das war wirklich so ein klassischer Kindertraum. Was aber komisch war, weil ich so auf dem Dorf aufgewachsen bin, fernab, also von allem, was irgendwie fabrikmäßig gewesen wäre.
Wo wir beim Thema Kindheit sind, Sie sind 1973 in Würzburg geboren und dann eben in einem kleinen Ort im Spessart aufgewachsen. Sie haben 2 jüngere Geschwister. Ihre Eltern hatten eher bodenständige Berufe, keine Akademiker. Sie sind dann in eine reine Mädchenschule gegangen, wurden von Nonnen unterrichtet. Das klingt alles sehr beschaulich, aber nicht unbedingt nach den idealen Startbedingungen für eine gefeierte Journalistin, oder?
Nee, es war vielleicht nicht das Naheliegendste. Also insofern muss ich auch sagen, waren meine Eltern wirklich wahnsinnig cool, dass sie nie gesagt haben, aber willst du nicht lieber Grundschullehrerin werden oder irgendwas halt Klassisches, was man sich hätte vorstellen können? Weil ich war tatsächlich so die Erste in unserer Rützel-Dynastie, die an die Uni gegangen ist und so. Und meine Eltern haben mich da echt machen lassen. Also es war für mich relativ früh klar, dass mir gar nichts anderes großartig einfällt. Also sie haben es ja gesagt, ich habe als Kind zwar gedacht, ich könnte beruflich einfach Hundebesitzerin sein, aber das habe ich dann doch irgendwann im Laufe der Grundschule gemerkt, wird nicht klappen. Und Detektivin, also ich google immer noch manchmal so Detektivausbildung, was ich da so machen müsste. Aber eigentlich war mir von relativ früh klar, dass ich irgendwas mit Schreiben machen möchte. Und da haben mich meine Eltern, obwohl das überhaupt gar nicht bisher so in ihre Lebenswirklichkeit gepasst hat, einfach mal so machen lassen und haben sich auch nicht davor gefürchtet, dass ich vielleicht verelende so als Journalistin und vielleicht als Freiberuflerin und so. Das fand ich wirklich sehr cool.
Haben Sie da bei dieser Nonnenschule irgendwas an Handwerk gelernt, was Sie bis heute noch gebrauchen können, außer Lesen und Schreiben? Also Sie haben mal gesagt, diese Schule, die war unfreiwillig modern, weil es da nicht diese Trennung gab von malen können nur die Mädchen und rechnen können nur die Jungs. Haben Sie da irgendwas mitgenommen, was Ihnen heute im Berufsalltag hilft?
Vielleicht ein bisschen so die Freude daran, im elenden Alltag auch die Skurrilitäten zu sehen, vielleicht das. Es war so ein bisschen modern, eben dadurch, weil im Physikunterricht niemand gesagt hat, oder der Lehrer nicht gesagt hat, ich frage mal lieber die Jungs, weil die Mädchen, die wollen ja vielleicht doch lieber derweil sich die Fingernägel lackieren oder so. Oder man hört ja so manche Sachen von weltlichen Schulen. Es war schon teilweise auch unfassbar in der Zeit hinterherhinkend, wie das da so ablief alles. Also ich habe mich auch schon früh bei Laune gehalten, indem ich Sachen angeguckt habe und dachte, das ist jetzt ganz schön ätzend gerade, dieser komische Musikunterricht bei Schwester Angela, aber es ist auch einfach komplett schräg so. Also wir mussten zum Beispiel in diesem Musikunterricht um Weihnachten immer so Gesangsaufnahmen machen, die dann den kranken Leuten im Ortskrankenhaus in dieser Kleinstadt vorgespielt wurden, als Weihnachtsgeschenk. Es klang aber halt, also ich kann zum Beispiel null singen, wo ich dachte, na, die werden sich schön bedanken, wenn zur Bescherung ich ihnen einfach vollkommen absurde Kunstlieder von Schubert vorsinge. Also ich habe das gehasst und fand es aber gleichzeitig auch komisch. Und das habe ich mir vielleicht so ein bisschen bewahrt. Ich glaube auch, dass es eine richtig schlimme Aufnahme war, also rein klanglich, weil das so unsachgemäß im Musiksaal irgendwie aufgenommen wurde. Also ich weiß nicht. Und interessanterweise, ich erinnere mich an ein Lied, das war ein Kanon, der hieß Meine Biber haben Fieber.
Ja, den kenne ich. Und meine Biber haben Fieber, oh die Armen. Genau. Kann sich keiner denn der armen Tier erbarmen.
Meine Biber haben Fieber, spricht der Farmbesitzer Sieber. Hätte ich selber lieber Fieber.
Ging es den Bibern wieder gut. Ja.
Interessant, bei uns hat es geändert. Oder Alkohol im Bauch.
Frau Rützel. Also insofern. Aber was haben die Nonnen dazu gesagt?
Also das war so, glaube ich, das Keckeste, was in meiner also wilder wurde es nicht mehr in meiner Schulzeit als das. Aber ja, und ich glaube, dass das so ein bisschen, also auch meine Jahre bei der Lokalzeitung, wo ich ja wirklich so die absurdesten Feuerwehrjahreshauptversammlungen und Blutspender-Ehrennadelvergaben und sowas betreut habe, da habe ich manchmal einfach den normalen Zeitungsartikel geschrieben und dann für mich privat quasi noch einen Artikel, der niemals erscheinen hätte können, wo ich das Ganze ein bisschen heiter für mich verarbeitet habe.
Sie sind ja dann tatsächlich erstmal nach Tübingen gegangen zum Studium, als Sie die Nonnenschule hinter sich gelassen haben. Warum ausgerechnet Tübingen und was haben Sie da studiert?
Also ich war kurz, habe ich erst in Würzburg quasi angefangen zu studieren und zwar komplett langweilig Germanistik und Soziologie, weil ich irgendwie keine andere Idee so richtig hatte. Und als ich das schon studiert habe und dachte, ach, weiß ich auch nicht, ob das zu was führt, habe ich dann mitbekommen, eigentlich eher zufällig, dass man in Tübingen Rhetorik studieren kann und empirische Kulturwissenschaft. Und in Tübingen schien mir alles extrem modern zu sein. Also es war mehr so die Alltagskultur, die da erforscht wurde. Und ich war fasziniert von diesem Rhetorikstudium. Und da habe ich mich dann doch mal bequemt, nach Tübingen zu ziehen. Und das war eine gute Idee. Das sind auch noch Sachen, wo ich manchmal fällt mir dann, wenn ich einen Text schreibe, fallen mir tatsächlich noch so Bröckchen aus dem Rhetorikstudium ein.
So ein Studium, das muss ja finanziert werden. Ich habe gehört, Sie hatten in der Zeit verschiedene Jobs. Zum Beispiel waren Sie Freizeittutoren, haben aber auch im medizinischen Bereich ausgeholfen. Fangen wir mal mit der Freizeittutorin an. Was war das?
Es ist ja alles verjährt, deswegen kann ich das ja alles gut erzählen. Die Freizeittutorin war super. Ich habe in so einem Wohnheim gewohnt, was eine umgebaute französische Kaserne war. Ganz toll. Und da gab es halt verschiedene Tutorenämter und ich habe dann immer so Klaus Kinski Filmabende veranstaltet zum Beispiel, wo dann nur ein paar versprengte Erasmus-Studenten erschienen sind, die sich Anschluss erhofften. Aber auch komische Veranstaltungen in der Wohnheimskneipe Kellerassel veranstaltet, wo ich ein strenges Regime geführt habe, wenn es um die Musik ging, die da gespielt wurde. Manches war beliebt, manches war mehr so mein Privatvergnügen.
Aber es gab schon auch Teilnehmer. Sie haben das nicht alles alleine gemacht.
Es gab Teilnehmer. Also es gab so Kracher wie das große Weißwurstfrühstück und so. Da habe ich dann wieder das reingecasht, wo ich bei anderen Veranstaltungen die Leute vielleicht ein bisschen vergrault habe. Mischkalkulation.
Und wie war das mit der Uniklinik? Was genau mussten Sie da tun?
Ja, es war in der Augenklinik und ich habe Gutachten durchgeführt, ob jemand quasi noch genug Sehfeld hat, um weiter Auto fahren zu dürfen. Ich bin da umständlich, also ich habe nicht gelogen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt behauptet, ich würde Medizin studieren. Es war eigentlich so ein klassischer Job für Medizinstudenten. Und ich habe damals mit einem in der WG gewohnt, der mitbekommen hatte, dass ich einen Job suche und meinte, ach guck mal, das könntest du doch machen. Da muss man wirklich nicht viel wissen. Das kannst du auch machen ohne Studium. Und das war so ein totaler Überflieger, der war richtig gut und hat mir das quasi am WG-Tisch so grob erklärt, die Grundlagen. Und dann hatte ich da Vorstellungsgespräch und wurde niemals gefragt, ob ich Medizin studiere oder so.
Das wurde wahrscheinlich vorausgesetzt.
Möglich. Ich war aber sehr erfolgreich, was, glaube ich, auch so mein Auftreten ein bisschen geschuldet war, weil ich fand es, ach, in diesem weißen Kittel so umhergehen mit wehenden Rockschößen und so, fand ich spitze. Und man muss sagen, es war eine relativ mechanische Angelegenheit. Ich habe da Leute vor so ein Gerät gesetzt und das angeschaltet und die bekamen so eine Brille auf mit so scheuklappenartigen Vorrichtungen, glaube ich, und mussten immer auf so ein Klingeldings drücken, wenn sie einen Punkt, der dann so aufgeleuchtet hat, wenn sie den noch sehen oder nicht sehen. Und ich habe das ja nicht interpretiert oder so, ich habe das dann nur auf dem Klemmbrett in wichtiger Pose weitergereicht an den Arzt. Und irgendwann hat dann der Arzt, weiß ich noch, der Oberarzt mal gesagt, als ich irgendwas so versucht habe, so was Medizinisches zu sagen, ich wurde dann auch ein bisschen übermütig, meinte er so, Sie studieren nicht Medizin, ne? Ich so, nee. Und dann haben wir das quasi beendet, aber er fand es eher lustig. Also es war jetzt auch nicht, im Nachhinein muss ich sagen, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Weil ich war gar nicht so tollkühn, aber ich hatte da nicht so das Unrechtsbewusstsein, glaube ich.
Und trotzdem ist ja dann irgendwann der Punkt gekommen, wo Sie gesagt haben, ach, Journalismus könnte was sein, ne? Weil Sie ja dann nach dem Studium ein Volontariat tatsächlich gemacht haben bei einer Lokalzeitung in Stuttgart.
Genau, bei den Stuttgarter Nachrichten. Ich habe vorher beim Schwäbischen Tagblatt schon so geschrieben und da waren die Volontariate derart begehrt, dass ich, als ich mich einmal beworben habe, keins bekommen habe, was mich tief erschüttert hat, worauf ich mich eigentlich nie wieder irgendwo bewerben wollte. Also ich war damals wirklich extrem leicht einzuschüchtern und dann habe ich das eben da bei den Stuttgarter Nachrichten versucht und das bekommen und dann bin ich in Stuttgart eine ganze Weile hängen geblieben.
Ich habe ja das Gefühl, Sie interessieren sich schon für Menschen, ne? Also Sie verbringen nicht unbedingt gerne Zeit mit ihnen, darüber sprechen wir später dann auch noch. Aber so menschliche Abgründe, menschliches Verhalten finden Sie schon ganz, ganz interessant. Da ist doch dann eigentlich der Lokaljournalismus ideal, weil man tatsächlich sehr viele unterschiedliche Menschen kennenlernt. Warum sind Sie nicht Lokaljournalistin geblieben?
Ich glaube, weil es ein bisschen dann doch klein, klein war und sich vieles wiederholt hat. Ich meine, jetzt wiederholt sich auch vieles. So jeder Januar ist Dschungelcamp und danach fängt der Bachelor wieder an. Und also der kulturelle Jahreslauf, den ich jetzt begleite, ist auch immer dasselbe. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ich hab's jetzt dann durch, was hier so passiert. Also ich hatte nicht so sehr Angst davor, dass man den Leuten, über die man schreibt, dann am nächsten Tag ziemlich sicher wieder begegnet oder am übernächsten spätestens. Das fand ich nicht so schlimm. Aber es war dann doch begrenzt, also die, sagen wir mal so, die soziale Kontrolle dessen, was man da schreiben darf oder nicht, die war schon eher eingeschränkt. Also ich glaube, viele Sachen oder so der Stil, wie ich jetzt so schreibe, das wäre im Lokalen wahrscheinlich ziemlich anstrengend geworden.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit der Autorin und Journalistin Anja Rützel. Sie sind dann weitergezogen zur Financial Times Deutschland, bis zu deren Ende tatsächlich. Dabei behaupten Sie vehement, gar keine Ahnung von Wirtschaft zu haben. Wie kam es denn zu dem Job? War da so ähnlich was im Spiel wie damals bei der Augenklinik in Tübingen?
Nee, es war eigentlich eher die fixe Idee. Also ich war da in Stuttgart und nicht mehr so unbedingt happy dort und fand Hamburg immer toll, weil meine kleine Schwester hat da studiert und die habe ich dann ab und an besucht und das waren natürlich immer tolle Wochenenden und da dachte ich mir, der erste Job, der in Hamburg ausgeschrieben wird, da bewerbe ich mich jetzt mal. Weil ich bin eher so ein bisschen lethargisch, was so Eigeninitiative angeht, so für Sachen wie, ne, ich bewerbe mich oder ich wechsle meinen Studienort und solche Dinge. Da brauche ich schon immer so ein bisschen einen kleinen Tritt. Und dann war tatsächlich der erste Job, dieser Job bei der FTD. Und dann dachte ich mir, ja, man kann es ja mal probieren. Am Ende laden die mich vielleicht zumindest ein und dann kann ich kostenlos nach Hamburg fliegen und habe dort ein schönes Wochenende. Ich habe auch vollkommen absurde Dinge zur Bewerbung geschickt. Also es gab in der Financial Times eine letzte Seite, die hieß Out of Office. Und das waren so ein bisschen buntere Wirtschaftsgeschichten. Also Porträts und sowas, wo ich so dachte, naja, dafür wird mein Wissen vielleicht ja sogar reichen. Also ich habe wirklich, was so Börsendinge und sowas angeht, habe ich eher so ein Sendung mit der Maus mäßiges Verständnis und hatte denen, weiß ich noch, einen Text geschickt, da waren gerade diese Labradoodles und diese Hunderassen neu und modern, also quasi so hybride neue Hunderassen, komplett behämmert eigentlich. Und das habe ich hingeschickt und wurde tatsächlich eingeladen und erst als ich im Vorstellungsgespräch saß, habe ich gemerkt, dass die viel cooler sind, als ich mir das vorgestellt hatte. Und erst im Gespräch dachte ich, oh nein, hättest du dich mal vorbereitet, das ist ja echt eigentlich ganz schön gut. Und dann fanden die mich, glaube ich, aber irgendwie schräg und haben sich den Luxus dann gegönnt, mich einzustellen.
Sie wurden dann eine echte Redakteurin, ne? Also für alle, ja, die nicht in der Branche tätig sind, es gibt diese Unterscheidung Redakteure und Autoren. Und Autoren sind die Leute, die in der Regel nur Texte schreiben. Und Redakteure schreiben auch oft selbst Texte, gucken aber auch über die Texte von anderen Leuten und korrigieren, geben vielleicht Anregungen. Wie klappte das ohne wirkliches Wirtschafts-Know-how?
Also das klappte tatsächlich ganz gut, weil diese letzte Seite, wir haben es immer Wirtschaftsfeuilleton genannt, in Wahrheit war es vielleicht eher Wirtschaftsklatsch oder so. Da waren dann solche Themen wie, ach ja, ich hatte einmal was geschrieben über Alpakas als Investmentanlage, so, weil das so ein Trend war irgendwie in den USA und dann schreibt man so einen kleinen Text darüber und das ist, also dafür haben meine Basics dann schon gereicht. Oder man porträtiert jemanden, den man dann so begleitet. Und ich habe es mir dann auch so ein bisschen schön geredet, dass es zum Teil auch ein Vorteil war, weil wenn man jetzt einen der größten Unternehmensberater trifft, der vielleicht schon, weiß ich nicht wie oft, interviewt wurde und immer dieselben Fragen gestellt bekommt. Ich habe es mir dann so eingeredet, dass der das vielleicht auch ganz gut findet, wenn man einfach mal so, ich will nicht sagen naive Fragen, aber vielleicht einfach mal anders fragt. Und ich erinnere mich, ich war mit dem dann, weil es um seine Leidenschaften ging, im Zoo, weil der ein begeisterter Zoogänger war. Und wir haben dann zusammen die Giraffen gefüttert und so. Und da hat er schon ein bisschen aufgemacht, glaube ich. Es war nicht so schlecht.
Und ich glaube, für Ihr Selbstbewusstsein war es auch ganz gut. Denn wenn ich es richtig weiß, haben Sie sich dann nach geraumer Zeit einen Stempel angeschafft, auf dem das Wort schlecht stand. Und dann haben Sie auf Manuskripte von freien Autoren, die auf Geld und Honorare angewiesen sind, haben Sie dann diesen Stempel draufgeknallt, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Ist das eine wahre Geschichte?
Ja, aber es war auch verdient. Also ich habe es nicht dauernd gemacht und nicht standardmäßig. Aber manchmal bekam man da schon so Sachen auf den Tisch, wo ich dachte, das kann jetzt auch nicht deren Ernst sein. Ich habe wirklich nicht so oft gestempelt. Es war aber dann doch irgendwie schon ein gutes Gefühl, das dann so richtig mit Schmackes da drauf zu hauen. Ich habe ihn auch noch für alle Fälle.
Im Dezember 2012 war es ja dann vorbei. Die Financial Times Deutschland ist da zum letzten Mal erschienen. Und Sie haben es schon gesagt oder angedeutet, Jobs für Journalisten und wenn sie noch so qualifiziert sind, dann liegen die nicht gerade auf der Straße. Hatten Sie damals Muffensausen oder Angst vor Arbeitslosigkeit, dass die Zeitung eingestellt wird? Das wurde ja auch erst ganz, ganz knapp vor dem tatsächlichen Ende dann verkündet.
Wobei, wir haben eigentlich in den letzten Jahren immer so Damokles-Situationen da gelebt, weil uns ständig angedroht wurde, dass jetzt bald mal dicht gemacht wird. Also das kam, es war eigentlich nur noch eine Frage, wann es denn jetzt passiert, muss man sagen, weil die Financial Times ja sehr beliebt war, glaube ich. Wir haben damals dann, als klar war, jetzt wird dicht gemacht, auch täglich Champagner-Sendungen von betrübten Lesern bekommen und so. Es war eine ganz irre Zeit, so diese letzte Phase. Aber wir haben halt nie wirklich Geld verdient, so glaube ich, was für eine Finanzzeitung schwierig ist. Und deswegen hat der Verlag immer mal wieder gesagt, ja, jetzt wird's aber langsam eng. Deswegen kam das nicht so wirklich überraschend, aber es war trotzdem sehr traurig. Ich habe mir schon große Sorgen gemacht und dann aber ja doch beschlossen, es mal frei zu versuchen. Ich war ja, abgesehen jetzt von so ein bisschen Nebenjob während des Studiums, nie freiberuflich gewesen, sondern immer angestellt. Und da hatte ich schon so ein bisschen Angst. Gleichzeitig dachte ich mir, wir waren ja auf einen Schlag 250 Entlassene. Und da dachte ich mir, ein paar davon werden schon irgendwo landen, wo sie uns andere dann so ein bisschen mitversorgen als Freie.
Ah, aber da haben Sie das Glas dann wirklich halb voll gesehen. Ich würde ja auch denken, oh Gott, ich habe jetzt 249 Mitbewerber auf sämtliche freien Aufträge.
Ja, da dachte ich, das ist jetzt ein Vorteil, dass ich keine Börsenexpertin bin, sondern eher mehr so interessiert an vielem, vielleicht so. Und wo ich dachte, da bin ich vielleicht flexibler als jemand, der wirklich ein totaler Crack ist und fachlich das total drauf hat, aber eben halt eigentlich nur das machen möchte oder kann. Und so habe ich mir so ein bisschen schön geredet. Erstmal. Aber ich hatte schon, es war da sehr unsicher, wie alles werden würde.
Inzwischen wissen wir, es hat gut geklappt. Sie sind selbstständig, schreiben für den Spiegel, Spiegel Online, die Zeit, die Süddeutsche Zeitung, die Berliner Zeitung. Sie haben für das renommierte Musikmagazin Spex geschrieben und für das Mitgliedermagazin des FC Bayern München, um mal die Bandbreite aufzurollen. Inzwischen sind Sie ja das, was man eine Edelfeder nennt. Also der Inhalt ist eigentlich egal, die Leute lesen Ihre Artikel, weil es Anja Rützel-Artikel sind. Seit wann trauen Sie sich so konsequent in Ihrem Rützel-Stil zu schreiben? Ein Stil, der ja geprägt ist von sehr angstfreien Umgang mit Sprache. Sie verwenden gerne Worte, die fast ausgestorben sind. Sie erfinden Worte. Eines meiner liebsten Anja-Rützel-Worte, ich freue mich schon die ganze Zeit, es jetzt mal bei SWR 2 sagen zu dürfen, ist Genitalgebörmel. Sie machen Wortspiele. Typische Überschriften von Ihnen heißen die Kehrseite der Kanaille, Hochzeit zwischen Hornhauthobeln, das Camp der Faulhelden. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich das erst mal trauen mussten, ne? So diesen eigenen Stil so konsequent durchzuziehen. Sie haben ja schon gesagt, im Lokalen wäre das nicht so richtig möglich gewesen, oder?
Nee, also ich glaube, es hat tatsächlich so ein bisschen lustigerweise angefangen bei der Financial Times, weil da hatte ich im Wechsel mit zwei Kollegen eine Kolumne, die hieß Casual Friday und kam halt jeden Freitag und war so ein bisschen Büro, Alltag, Humor und da habe ich so ein bisschen ausprobiert, wie crazy denn noch durchgeht. Da hat allerdings noch öfter das Lektorat angerufen und gesagt, dieses Wort existiert nicht. Und ich so, ja, ich weiß. Und da waren oft so Falschereien. Und ich glaube, es war dann tatsächlich, fing das so ein bisschen an, als ich hatte mich dann bei Spiegel Online angedient als Freie. Also ich wollte eigentlich von Anfang an über Fernsehen schreiben oder Serien. Damals war so ja dieser erste große Serienboom, wo man dachte, oh toll, eine Serie kann auch mehr sein als jetzt nur, ich heirate eine Familie oder so. Und da meinen sie aber, nee, da werden sie versorgt, aber ich soll über Musik schreiben, das könnte ich doch auch. Und dann habe ich über den Eurovision Song Contest geschrieben. Und dem kann man ja nur begegnen mit wahnwitziger Sprache eigentlich, weil es ja eine absurde Veranstaltung auch ist, die ich sehr mag, aber natürlich ist es ja total drüber. Und dann habe ich einfach mal gemacht und war sehr überrascht, dass gar nichts geändert wurde und gar keine Nachfragen kamen, sondern das irgendwie gut ankam. Und so bin ich dann quasi in diese ganze Trash-TV-Berichterstattung reingeflutscht. Und bin ehrlich gesagt froh, dass ich so spät bei einem Medium geschrieben habe, was so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hatte als alles, wo ich bisher war, weil ich mich früher, glaube ich, nicht getraut hätte, das so zu machen. Und jetzt war ich dann ja schon quasi alt, also nicht alt, aber also manche Leute glauben auch, ich hätte damals erst angefangen zu schreiben. Wann war das denn dann so?
2013 war ja dann das erste Dschungelcamp, was Sie besprochen haben.
Genau, und ich glaube, früher hätte ich Angst gehabt. Vielleicht hätte ich es vielleicht doch lieber konventioneller gemacht. Insofern war das eigentlich vom Timing her ganz gut.
Wie ist das heute? Wird an Ihren Texten noch viel rumgekrittelt oder trauen sich die Kollegen und Kolleginnen vielleicht gar nicht, so einen Rutzeltext zu kritisieren?
Ach, das wäre schön, wenn alle so Angst vor mir hätten. Das würde mir eigentlich gut gefallen. Nee, eigentlich wird nicht so wahnsinnig viel gemacht. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt natürlich schon Unterschiede, ob jetzt ein Text ganz schnell auf die Seite muss, weil es irgendwie super aktuell ist, oder ob man für ein Printmagazin vielleicht mehr Zeit hat. Ich bin auch tatsächlich dankbar für so Redigierschleifen oder wenn ein Redakteur, Redakteurin sich nochmal Zeit nimmt, das anzugucken und zu sagen, guck mal, du könntest noch so oder das oder jenes. Das finde ich ganz gut. Also ich bin da auch nicht empfindlich. Ich habe zwar in jedem Text oder in fast jedem Text so Lieblingsstellen und so Darling-Wörter, wo ich sage, das kann auf keinen Fall weg, das muss bleiben. Und dann muss ich manchmal auch ein bisschen feilschen.
Genitalgebirnen?
Aber ich finde zum Beispiel, das ist, also da ist keine Verhandlungsmasse für mich. Das muss sein. Aber bei anderen Sachen lasse ich wirklich mit mir reden. Ich halte mich für da nicht so kompliziert. Und ansonsten bleibt aber, da freut mich natürlich immer viel zu stehen, wie ich das gerne hätte.
Wie sehr quälen Sie sich denn beim Schreiben? Sind Sie so jemand, wo es so direkt rausfließt oder müssen Sie so brüten und Texte umbauen und nochmal neu? Weil Sie haben ja auch oft, Deadline haben Sie schon gesagt, ist nicht Ihr Freund, aber tatsächlich gerade diese Trash-TV-Geschichten, da ist es ja oft, die Sendung geht bis 23 Uhr und am nächsten Morgen muss dann der Text vorliegen. Wie sehr quält Sie das?
Es geht schon zäher als früher. Also da merke ich wirklich, ich vergesse manchmal, wie alt ich schon bin. Und halte mich für sehr viel jugendlicher, aber so beim Schreiben merke ich das, weil, also gerade angenommen, ich gucke jetzt so eine Dschungelcamp-Sendung und die geht meistens entweder bis 11:15 oder bis 11:45. Und dann habe ich mich früher hingesetzt und habe das sofort geschrieben und war nach einer Stunde fertig. Und jetzt muss ich erstmal schlafen und stelle mir dann den Wecker so auf 4.
Oh, das ist fies.
Und das ist auch keine so gute Idee. Ideal ist wirklich, weil dann träumt man natürlich Mist. Dann muss man sich nicht wundern, wenn es drunter und drüber geht, weil man im Kopf noch denkt, weil ich lege mich dann manchmal hin und weiß noch überhaupt nicht, was ich schreiben will und habe dann so ein bisschen Gottvertrauen, dass mir im Schlaf irgendwas einfällt oder ich morgens das dann hinkriege. Aber dann ist man natürlich unruhig. Das ist nicht so ein gesunder Schlaf. Und ich brauche dann schon länger, zum Glück kann ich bei den Online-Sachen nicht so hadern, das muss halt einfach dann raus. Also spätestens eigentlich soll es 6 da sein, 7 geht auch noch so. Aber dafür stelle ich mich bei meinen Büchern wahnsinnig an. Also da bin ich ganz unmöglich und hocke da drauf wie so eine Glucke und denke, und das noch und ich muss noch mal drüber. Und bis dann der Lektor sagt, es muss jetzt her. Also wenn man mir Zeit gibt, dann stelle ich mich auch an.
Bei Ihren Büchern finde ich ja ganz auffällig, dass Sie da natürlich nicht nur Ihren besonderen Schreibstil ausleben können, sondern dass Sie in Ihren Büchern auch viel Privates preisgeben und das aber auch auf eine sehr geschickte, charmante Weise. Sie haben zum Beispiel ein Buch geschrieben mit dem Titel »Besser allein als gar keine Freunde«, in dem Sie die schönen Seiten des Alleineseins beschreiben. Und darin erfahren die Leser auch, dass sie mit dem Alleinesein tatsächlich auf die denkbar schrecklichste Art konfrontiert wurden, weil in kurzem zeitlichen Abstand erst ihr geliebter Hund gestorben ist und dann auch noch ein sehr, sehr guter Freund von ihnen. In einem anderen Buch über ihre Lieblingsband Take That, eine britische Boyband, schreiben sie über einen großen Streit mit ihrer Schwester. In manchen ihrer Podcasts erzählen sie Anekdoten über ihre Mutter. Das erzeugt natürlich Empathie, aber warum ist ihnen diese Authentizität so wichtig, dass sie einer anonymen Leserschaft davon erzählen?
Es war tatsächlich auch so ein Schritt, der mir beim ersten Mal richtig schwer fiel. Also das Buch übers Alleinsein zum Beispiel ist entstanden, da hatte ich vorher einen Text geschrieben über diese Kernsituation, wie das eben war, als erst mein Hund und dann ein wirklich sehr enger Freund gestorben sind, fürs SZ-Magazin. Und das habe ich in enger Zusammenarbeit mit dem Redakteur da, den ich lustigerweise tatsächlich kannte von der Financial Times, geschrieben. Und der musste das wirklich so ein bisschen aus mir raus operieren, dass ich gesagt hat, erzähl's doch, wie es ist. Und nicht so, da habe ich versucht, mich ein bisschen so hinter Worten zu verstecken, das kann man ja ganz gut. Und der hat mich so zum ersten Mal eigentlich ermuntert zu sagen, nee, schreib, wie es bei dir war. Schreib einfach, wie es sich für dich angefühlt hat. Und ich weiß noch, dass ich, bevor das erschien, ich habe mich angestellt. Ich habe immer gesagt, nein, es geht nicht, ich kann es doch nicht schreiben. Wir blasen es ab und wirklich. Aber ich habe ihm vertraut. Und ich hatte richtig Schiss vor den Reaktionen, ob die Leute dann denken, ach du liebe Güte, die ist ja ganz schön angezählt oder ist ja immer nicht so einfach mit Schwäche zugeben. Das sind ja alles so Momente, wo man so ein bisschen die Kehle hinhält und da ist die Öffentlichkeit ja nicht immer so nett. Und gerade wenn man sonst so eher ein bisschen spöttisch auf die Welt guckt und auf einmal zeigt man sich selber so verletzlich. Und es kam aber sehr, sehr gut an und ich habe da ganz tolle Zuschriften gekriegt von Leuten, die gesagt haben, mir geht's genauso und ich fühle mich irgendwie, ich sehe mich da drin so selbst und das hat mich dann so ermuntert. Aber ich vergesse es ehrlich gesagt auch immer wieder so ein bisschen, dass ich das mache. Und ich weiß noch, als dieses gerade das Alleinseinsbuch, das wurde neulich ganz komisch verkauft im Dorfsupermarkt. Also bei mir zu Hause, in der fränkischen Heimat. Genau. Und das hat meine Mutter mir erzählt. Und da dachte ich mir, oh Gott, da stehen ja die ganzen Sachen drin. Und meine arme Mutter, die wird da bestimmt jetzt im Dorf drauf angesprochen. Aber bis jetzt ging's. Ich habe da schon immer noch so ein bisschen Manschetten davor, aber manchmal ist es, glaube ich, auch feige, so drum rumzureden. Da muss man dann einfach auch ein bisschen zumindest die, nicht alle Hosen runterlassen, aber vielleicht zumindest die erste Schicht.
Sie haben gerade schon gesagt, wer persönlich schreibt, der macht sich auch angreifbar. Und gerade über jemanden, der sonst gerne und gut austeilt, sind natürlich, das sind dann beliebte Zielscheiben. In Ihren Fernsehkritiken sind Sie das in der Regel, die austeilen. Und im Jahr 2019 hat sich dann das Blatt gewendet und Sie mussten mit einem Shitstorm umgehen. Es ging um eine Comedienne, die einen ihrer Texte gar nicht so lustig fand. In dem Text hatten sie einen Auftritt der Künstlerin in typischer Rutzelmanier kritisiert. Das schlug sehr hohe Wellen. Am Ende stand das Wort Rassismus im Raum. Dieser Vorfall hat Ihnen wirklich zugesetzt, sodass wir da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen wollen. Aber trotzdem die Frage, sind Sie seitdem vorsichtiger beim Schreiben geworden? Ist Ihnen Leichtigkeit abhanden gekommen?
Leichtigkeit tatsächlich zum Glück nicht, glaube ich. Das war was, was ich befürchtet hatte, so ein bisschen, als ich da mittendrin steckte. Man weiß ja irgendwie nie, wie, ob das Spuren hinterlässt oder ob man dann irgendwie anders arbeitet. Ich glaube schon, dass ich seit einiger Zeit bewusster schreibe oder beziehungsweise besser gesagt eigentlich nicht bewusster schreibe, sondern nochmal so einen Filter vielleicht über meine Texte lege. Das heißt, am Ende nochmal drüber gucke, ob ich alles so ausgedrückt habe, auch wirklich, wie ich das sagen möchte oder was missverständlich sein könnte oder was vielleicht auch unsensibel ausgedrückt ist. Das hat gar nicht unbedingt nur mit dem Shitstorm jetzt zu tun oder vielleicht überhaupt sowieso gar nicht so viel, sondern das ist ja generell in den letzten vielleicht sogar tatsächlich 2-3 Jahren so eine Tendenz, dass Sprache sensibler geworden ist oder beziehungsweise, dass mehr drauf geachtet wird, wie wer was wo sagt. Also es ist ja relativ schnell, kann das ja passieren, dass man sich irgendwie, wenn man sich missverständlich, unbedacht ausdrückt, dass man dann auch entsprechende Reaktionen kassiert. Und ich habe das Gefühl, das allgemeine Bewusstsein hat sich da auch so ein bisschen geändert.
Genau, in der Sprache passiert ja sowieso immer ganz viel, ne? Also Sprache ist ja immer im Wandel und ich habe das auch beobachtet, dass das in den vergangenen 2-3 Jahren vielleicht sogar mehr geworden ist als sonst. Political Correctness ist da ein Stichwort, auch gendergerechte Sprache. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?
Also ich bin das selber auch nicht frei davon, logischerweise. Also ich mache auch Fehler oder schreibe noch Sachen, die man auch besser oder sensibler ausdrücken könnte. Mir geht es dann immer so, dass ich mich schrecklich erschrecke erstmal, wenn ich auf sowas hingewiesen werde. Mir fällt gerade ein Beispiel ein. Ich hatte einmal, ich glaube, es war auch vor etwa 2 Jahren, Teilnehmer in einem typischen Trash-Format beschrieben und jemanden, das Verhalten von jemandem als autistisch bezeichnet und dachte mir, na ja, gängiger Begriff dafür. Und dann gab es einen Tweet, der quasi darauf hingewiesen hat, dass das natürlich verletzend ist für wirklich von Autismus betroffene Menschen, wenn Autismus zu einem Synonym wird für alles, was irgendwie egoman oder isoliert, ich-bezogen und so weiter ist, dass man das so gedankenlos verwendet. Das war mir gar nicht klar. Und mir geht's dann immer so, also seitdem habe ich es nicht mehr verwendet, hoffe ich, glaube ich, also das habe ich mir total gemerkt. Weil für mich ist es dann immer so, wenn ich auf sowas hingewiesen werde, ich fühle mich schrecklich ertappt auf eine Art. Das finde ich ganz schlimm immer noch, wenn mir so Fehler passieren. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass das für Betroffene schlimm ist, das immer wieder zu hören. Dann denke ich aber wieder, man kann auch nicht so richtig davon ausgehen, dass jeder schon alles weiß, wie man sich richtig ausdrückt. Ich bin da aber auch nicht frei davon, im ersten Moment sofort zusammenzuzucken und zu sagen, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Wieso seid ihr so gemein zu mir? Das ist immer noch so der erste Reflex.
Haben Sie manchmal das Gefühl, nicht alles sagen zu dürfen? Das ist ja auch so ein Narrativ, was weit verbreitet ist, ne? Die Meinungsfreiheit in Deutschland geht verloren. Man darf nicht mehr alles sagen. Sehen Sie diese Gefahr für sich?
Nee, ich finde es immer lustig. Also es ist ja inzwischen fast schon ein bisschen so ein Running Gag, dass jemand sagt, jetzt ja aktuell in den vergangenen Wochen die berühmten 53 Schauspieler, die meinten, man dürfe nicht mehr alles sagen. Und manche Vertreter davon sagen jetzt ja wirklich überall alles, sodass man ja manchmal Angst hat. Man macht seinen Kühlschrank auf und da sitzt Jan-Josef Liefers drin und weil der ja wirklich überall sitzt. Das ist ja eigentlich schon so ein Running Gag. Ich habe nicht das Gefühl, ich dürfte nicht mehr alles sagen. Man muss halt damit rechnen, dass man nicht unwidersprochen alles sagen kann. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Also ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass es irgendwann der Punkt kommt, dass ich vielleicht so eine Müdigkeit verspüre, dass ich sage, das schreibe ich jetzt mal lieber nicht, weil kein Bock, dann irgendwie wieder 100 Nachrichten zu haben und wieder meine Social-Media-Kanäle dicht machen zu müssen. Aber andererseits sind die Themen, über die ich schreibe, ja zum Glück auch nicht so wirklich brisant. Also da gibt es Leute in anderen Feldern, da mag ich mir gar nicht ausmalen tatsächlich, wie das für die sein muss. Bei mir ist es ja alles immer nur eine Schrumpfversion.
Sie haben gerade schon gesagt, die Reaktionen, die kommen ja aktuell direkt. Viele Ihrer Texte werden ja bei Spiegel Online veröffentlicht und Online-Medien haben eben diese Besonderheit, Fluch und Segen zugleich, dass die Leser und Leserinnen die Artikel kommentieren können. Bei Ihren Texten zu den Trash-TV-Sendungen, da finde ich sehr auffällig, dass da immer wieder Leute kommentieren, warum sich ein seriöses Medium wie der Spiegel mit solchem Schund abgibt. Stört Sie das, solch ein Kommentar?
Ehrlich gesagt finde ich das so ein bisschen lustig, weil ich denke, diese Leute sind so, also ich bewundere die fast ein bisschen, weil die so nimmer müde sind. Also ich muss zuerst sagen, ich lese keine Forenkommentare, meistens. Meine Eltern lustigerweise lesen alle Kommentare und liefern mir dann manchmal so ein Best-of und Worst-of der schlimmsten Beschimpfungen und der größten Lobhudeleien. Also gerade bei diesen Gralshütern der Zeitungskultur, da denke ich so, die haben auch vieles verpasst, glaube ich, wenn sie sich daran stören, dass immer noch im 100. Jahr der Spiegel übers Dschungelcamp schreibt. Es gibt Leute, die im Spiegel-Online-Forum unter den Texten regelmäßig sich jedes Jahr treffen, um übers Dschungelcamp zu diskutieren. Und die haben eine ganz tolle Liste zusammengestellt mit genau solchen Floskeln, die immer wieder kommen. Mhm. Der Untergang des Abendlandes, Augstein rotiert im Grab, das im Land der Dichter und Denker, Gut Nacht Deutschland. Also die haben dann richtig wie so ein Bingo sich zusammengestellt und freuen sich dann immer, wenn dann der Erste auftaucht. Jedes Jahr und was von dieser Liste liefert.
Und sind dann Ihre Eltern nachträglich doch besorgt, weil Sie hatten gesagt, dass die Sie eigentlich immer unterstützt haben mit dem für die Familie Rützel bisher untypischen Beruf Journalismus? Haben die dann hinterher doch gedacht, ach je, Anja, kannst du damit umgehen?
Ja, sie waren, glaube ich, am Anfang, als das so losging, ein bisschen besorgt, weil es dann ja, also als so die ersten Krakeler dann wirklich gesagt haben, der Chefredakteur muss sofort informiert werden oder sie schreiben sofort dem Chefredakteur, dass das nie wieder passieren darf oder so. Da waren sie so ein bisschen besorgt, aber dann habe ich ihnen versichert, dass da keine Gefahr besteht. Und seitdem ist es okay. Also klar, wenn es irgendwie so hoch brandet, dann denken die schon, ach herrje. Ich glaube, denen macht es mehr aus als mir, wenn Leute wirklich super fies wären, weil ich es ja wirklich zum Glück den Großteil überhaupt nicht sehe. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite auch erschreckend, dass da auch so eine Gewöhnung einsetzt.
Ihre Texte, Ihre Artikel haben ja oft zwei Richtungen, in die Sie gehen. Das eine ist die Unterhaltung, ne? Also das wird relativ deutlich, dass Sie die Leser und Leserinnen unterhalten wollen mit Ihrem Text. Aber man merkt auch, dass Sie auf humanitäre Standards achten. Im vergangenen Jahr haben Sie eine Sendung vom Privatfernsehen kritisiert, weil dort Mobbing stattfand. Erst vor wenigen Wochen waren Sie dann die Erste, die einer anderen Sendung vorwarf, dass da ungehindert Homophobie stattfinden kann und unkommentiert ausgestrahlt wird. Sind Sie sich Ihrer Reichweite und dem Gewicht Ihrer Stimme auch schon bewusst? Setzen Sie das gezielt ein?
Manchmal staune ich dann doch, welche Wellen manche Dinge so schlagen. Ich fühle mich da schon so in der Verantwortung. Also gerade im Trash-Fernsehen passieren halt, also überhaupt generell natürlich in den Medien, aber gerade im Trash-Fernsehen passieren schon Dinge, wo ich denke, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, weil so sehr ich das Genre immer noch liebe, trotz allem, finde ich, muss man da besonders genau hingucken, was lässt man zu und wo sagt man auch Stopp, das finde ich geht jetzt zu weit und das sollte nicht ausgestrahlt werden in dieser Form, um das Ganze zu bewahren, weil sonst haben die Kritiker am Ende recht, die sagen, da werden Menschen menschenverachtend präsentiert und vorgeführt und ausgeschlachtet und das ist alles gegen die Würde. Das kann leicht passieren, aber es gibt eben eine Linie und solange man die Linie nicht überschreitet, halte ich das für okay. Und ich glaube, deshalb muss man aber sehr genau formulieren, was halte ich für legitim und das auch immer wieder überprüfen, ob das stimmt, weil sonst ist das ganze Genre am Ende ein einziger Sumpf, glaube ich. Deswegen bin ich da tatsächlich auch ein bisschen strenger geworden, so mit den Jahren.
Aber stimmt da meine Wahrnehmung, dass diese Debatten, wenn sie dann tatsächlich stattfinden, ne, was okay ist in so einer Sendung und was nicht, dass Sie dann eine derjenigen sind, die da die griffigen Argumente liefert, auf die sich dann auch die Kritiker beziehen?
Weiß ich gar nicht so. Also fände ich natürlich schön. Also man möchte natürlich gehört werden. Ich staune aber oft auch genauso, wenn mir dann irgendwelche Fernsehleute sagen, dass sie das immer lesen und tatsächlich auch ernst nehmen, wenn ich sage, das ist, ich lobe ja auch, ich bin ja nicht nur gestrenge, finde ja auch mal Sachen gut. Und das ist dann natürlich schön, also wenn man das nicht so in den luftleeren Raum hineinsendet, sondern wenn vielleicht auch Leute, die damit zu tun haben, das lesen und sagen, ach ja, guck mal, die alte Unke, aber ein bisschen recht hat sie doch.